Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nach der großen Pause, der Alumni-Netzwerk-Podcast von und mit TeachFirst Deutschland Alumni. Ich freue mich heute wieder über zwei Gäste, und zwar die Susanne Keichel und Thorsten Menzel. Hallo ihr beiden.
Hallo Henrike.
Ihr seid gerade beide in Berlin, aber nicht zusammen. Susanne, du bist aber eigentlich sonst nicht in Berlin, sondern in
Dresden.
In Dresden. Genau, da haben wir uns nämlich auch kennengelernt im Rahmen von diesem New Work Podcast. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr euch zum Start einmal ganz kurz vorstellen würdet. Susanne, hast du Lust anzufangen?
Ja, ich bin Susanne und war Teach First Fellow an der großen Oberschule in Dresden von 2019 bis 2022. Davor habe ich Kunst studiert und viel im Bereich der kulturellen Bildung gearbeitet und da schon viel mit so Jugendlichen, die Schule abgebrochen haben oder aus verschiedenen Gründen ihren Schulabschluss nicht geschafft haben, und auch viel mit Kindern, die in Sachsen heißt das Deutsch als Zweitsprache, Klassen beschult wurden. Genau, und hatte dann Lust, irgendwie mal längerfristig mit und kontinuierlich mit dem Jugendlichen zu arbeiten, und bin dann zu Teach First gekommen.
Und Thorsten, wie war es bei dir? Du bist ja Fellow der ersten Stunde, ne?
Jo, genau, bin ich. Thorsten Menzel, 2009er Fellow im ein Versuchskaniker aus dem ersten Jahrgang, damals an einer berufsvorbereitenden Schule in Neukölln. Da bin ich hingekommen aus Chemnitz. Da hatte ich vorher Europastudien studiert und bin danach ein paar Jahre ein abstinenter Fellow geworden. Schuldistanz, wenn man so will. Habe mich nicht weiter mit dem Thema beschäftigt, sondern im politischen Bereich gearbeitet, im Bundestag, und bin dann zu Teach First zurückgekommen, um 2018 bis 2020 die Region Sachsen aufzubauen und zu leiten. Und das war nochmal eine sehr schöne Zeit, nochmal ein ganz anderer Einblick in die Teach First-Welt von hinter den Kulissen und nicht an der Schulfront in erster Reihe wie als Fellow.
Da muss ich jetzt gleich mal nachfragen, Thorsten, was hast du denn im Bundestag gemacht?
Ich war Büroleiter von einem SPD-Bundestagsabgeordneten, selbst einer der ganz wenigen Arbeiter im Deutschen Bundestag, der mit einem Hauptschulabschluss es dahin geschafft hat in eine Welt, wo die allermeisten Menschen Juristen und Lehrer sind. Und da haben wir uns um Außenpolitik, Balkan und Integrationspolitik in Deutschland gekümmert. Und als Büroleiter organisiert man so das Leben eines Abgeordneten mit allen Kommunikationen, die dazugehören, mit Bürgern, mit anderen Politikern, der Regierung, mit der Opposition und so weiter und so fort.
Das ist spannend, und das bringt mich gleich zu einem Stichwort, nämlich das Stichwort Lobbyismus, über das wir heute ein bisschen sprechen wollen. Und dazu nochmal die verbindende Frage und auch nochmal die Nachfrage an dich, Susanne. Ich habe beim Alumni Summit mit Thorsten zusammen an einem Tisch gesessen, und er hat mir von dir erzählt, dass er ganz beeindruckt war von der Kunst, die du gemacht hast, und von deiner Abschlussarbeit, wenn ich das richtig erinnere. Oder, Thorsten, war es das, was du mir erzählt hattest?
Das habe ich zumindest erzählt. Ob ich mich richtig erinnert habe, weiß ich auch nicht, aber es ging um die Fotos aus der Straße, in der Susanne aufgewachsen ist.
Ja, magst du dazu mal was erzählen, Susanne?
Ja, das hatte ich damals beim Live-Mapping in der Sommerakademie vorgestellt, und das war meine Bewerbung für die Kunsthochschule. Das war eine Arbeit über die Straße, auf der ich aufgewachsen bin, in Dresden-Löbtau. Das ist eine sehr von Industrie geprägte Gegend. Und wo dann quasi nach der Wiedervereinigung die ganzen Fabriken geschlossen wurden und ein Großteil der Menschen die Arbeit verloren hat. Und das hat so ein bisschen das Gesicht der Straße geprägt und meine Jugend, mein Aufwachsen begleitet. Genau, als ich dann meine Ausbildung als Fotografin in Hamburg abgeschlossen hatte, habe ich dann zur Vorbereitung für die Hochschule diese Straße so fotografisch porträtiert. Es gab die Porträts der BewohnerInnen, dann so eine Kamerafahrt durch die Straße und Interieuraufnahmen. Und dazu hatte ich noch Tonbandinterviews angefertigt. Und die Bild-Zeitung hatte über die Straße mal geschrieben, so Dresdens schlimmste Meile, die Oederaner Straße. Also das war sehr stigmatisierte Gegend in Dresden.
Das klingt sehr spannend. Kann man sich das jetzt irgendwo anschauen, diese Arbeit?
Theoretisch nur bei mir. Es gibt ein Buch, das war eben auch das, was ich damals für die Mappe produziert hatte. Und es gab damals tatsächlich eine kleine Ausstellung in der Straße in einer leerstehenden Wohnung, weil ich mir das so gewünscht habe für die Bewohner in der Straße, weil quasi viele Leute kennen die Straße, weil die eben so besonders ist. Es gab super viel Leerstand, es gab viel Probleme, viel Polizeieinsätze und wenn ich so gesagt habe, ja, ich wohne auf der Oederaner Straße, dann war das eben oft so ein, ah, wirklich, und erzähl mal und so. Und da war mir das irgendwie wichtig, dass man quasi die Straße nochmal so in Sichtbarkeit bekommt, und hatte mich dann mit dem Projekt für eine Ausstellungsförderung beworben und die auch bekommen. Und da hatten wir dann 2005 eine kleine Ausstellung realisiert mit finanzieller Unterstützung der Stadt. Und das war toll, weil die BewohnerInnen halt einfach auch sehr stolz waren, dass da irgendwie Leute sich für sie und ihre Geschichten interessiert haben. Davon sind die gar nicht ausgegangen.
Stark. War das auch für dich so ein, sozusagen ein Anstoß, dich als Fellow zu bewerben, diese Erfahrungen aus dieser Straße oder das, was du da mitgenommen hast? Hat das da irgendwie mit reingespielt?
Also ich habe das Gefühl, dass schon so meine eigene Biografie so ein bisschen immer mich begleitet und dann bei vielen Entscheidungen eine Rolle spielt. Vieles ist mir erst später klar geworden, dass das nicht einfach ein normaler Weg war. Also bei mir war das lange so, also ich bin auf dieser Straße aufgewachsen mit meiner Mutter, die war Kindergärtnerin, und ich habe halt lange gedacht, so das deutsche Bildungssystem ist super durchlässig, weil ich habe einen guten Hochschulabschluss geschafft, ich konnte Meisterschülerin an der Kunsthochschule noch als Abschluss machen. Und dann war lange meine Idee so, ja, ist doch einfach, kann man ja einfach machen, so ohne mit großen finanziellen Background und super viel Support. Bis ich dann aber gemerkt habe, dass die wenigsten Leute, die mit mir studiert haben, eine ähnliche Biografie hatten wie ich, und dann langsam realisiert habe, dass ich eigentlich sehr viel Glück gehabt habe und dass ja viel Zufall war und dass es nicht das Normale ist, sondern eher die Ausnahme.
Mhm. Thorsten, wie war das bei dir? Du hast das auch schon eben gesagt, als einziger mit Hochschulabschluss da im Bundestagsbüro. War das auch eine Erfahrung, die dich geprägt hat, Fellow zu werden? Also vorher, du warst ja dann danach im Büro. Aber
schon, ja. Also ich wollte mal kurz darauf eingehen, was Susanne gesagt hat. Also ich fand, dass sie hat es, was mich daran so beeindruckt hat, war genau dieses, sie hat mit ihrer Arbeit, mit dem, was sie gemacht hat, eigentlich anderen Menschen, weniger privilegiert, wie auch immer man es nennen will, eine Bühne geboten und hat ihnen einen ganz würdevollen Weg ermöglicht, einfach ihre Geschichte zu erzählen. Es war nicht von oben herab, sondern es war eine Fotografie auf Augenhöhe. Und die Fotografie ist hier nur ein Beispiel, aber ich glaube, wir haben alle miteinander die Möglichkeit, in unterschiedlichsten Arten und Weisen Leute zu unterstützen, von denen wir wissen, dass es ihnen aus irgendwelchen Gründen ein Stück schlechter geht. Und egal, wo wir halt jeweils aktiv sind, können wir das nutzen und denen eine Bühne geben. Und für mich, also mein Chef im Bundestag war der Mensch, der mit einem Hauptschulabschluss der einzige im Bundestag war.
Okay.
Vielleicht habe ich es ein bisschen blöd erklärt. Und also ich komme auch aus einer Arbeiterfamilie, bin der Erste, der da studiert hat. Insofern, das war schon eine Parallele. Aber ich hatte eben dieses Studium gemacht und habe auch gemerkt, da gibt es immer noch die Distanz, weil auch diese Zusammenarbeit davon geprägt war, dass er eben nicht diese Uni-Bildung hatte mit allem, was dazugehört. Und wir brauchten auch erst eine Weile, um uns zusammenzuruckeln als Team eines Abgeordneten, der die politische Legitimation hat und deswegen auch derjenige ist, der entscheidet, und der Person, die Hochschulbildung hat und sich vielleicht deswegen was einbildet darauf. Ja. Und ja, das hat mich auf jeden Fall geprägt. Und vorher in der Fellow-Zeit war das natürlich auch eine Beobachtung, um zu gucken, okay, die Schülerinnen und Schüler hier, welche Möglichkeiten haben die? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für die unterschiedlichen Wege? Na gut, und das kennen wir jetzt alle als ehemalige Fellows, und Susanne hat es ja gerade ausgeführt. Die Prozentzahlen sind bekannt und die Zahlen werden ja im Moment eher schlechter derjenigen, die die Schule ohne Abschluss und ohne die Mindeststandards verlassen. Was kann ich da vielleicht noch hinzufügen? Was hat mich selber vorher geprägt? Das verbindet uns ja auch. Susanne kommt aus Dresden, ich komme aus Meißen, nicht weit weg davon. Und sind beide in einer Zeit aufgewachsen, die ja auch die kurz nach der Wende war in den 90er Jahren, wo eben genau diese Region Ostdeutschland auch von krassen Umbrüchen geprägt war, von ganz vielen Menschen, deren Lebensentwürfe an einem Tag so waren und ein Jahr später komplett anders, wo mehr als 50% der Bevölkerung ihren Arbeitsplatz gewechselt haben, wo ganz viele Menschen arbeitslos geworden sind, wo viele Menschen wegziehen mussten, wo es die historisch niedrigste Geburtenrate weltweit aller Zeiten gab, weil Menschen aufgehört haben, Kinder zu bekommen, weil sie schlichtweg nicht wussten, wie geht es hier weiter. Und ich glaube, so eine Erfahrung, dass Dinge schiefgehen können, dass Dinge sich von heute auf morgen verändern können, dass man daraus aber auch wieder was richtig Gutes machen kann, das dauert dann zwar eine Weile, aber auch diese Erfahrung gemacht zu haben, das prägt uns beide. Und davon war zum Beispiel auch mein Studium in Chemnitz geprägt, ja, zu sagen, okay, ich komme hier aus der ostdeutschen Provinz, ich bleibe auch erstmal hier, weil ich weiß dann zumindest, okay, ist nicht so teuer, kann ich mir leisten als Arbeiterkind, dann gehe ich erstmal dahin. Und Teach First war dann der Aha-Effekt, oh, es gibt auch andere Leute, die haben in Harvard studiert und in Oxford, mache ich das doch mal auch und bin dann nach England gegangen und habe da weiter studiert. Das ist etwas, was ich ohne Teach First nicht gemacht hätte.
Und ihr beiden kennt euch sozusagen über die Zeit in Sachsen dann? Also du, weil du die Region aufgebaut hast, und Susanne, weil du zu der Zeit dann Fellow warst.
Posten war mein Chef.
Ich würde ganz gerne nochmal dieses Stichwort Lobbyismus aufgreifen für diejenigen, die vielleicht nicht bei diesem Live-Podcast dabei waren oder sie sich ihn angehört haben. Wir hatten dann im Nachgang noch darüber gesprochen, Thorsten, und die Folge, die jetzt aktuell rausgekommen war, die Podcast-Folge, die war ja mit der Oromia Defa, die ja zu mir gekommen war und auch gesagt hat, dass ihr die Diskussion irgendwie ein bisschen zu einseitig war und dass ihr einfach Perspektiven von marginalisierten Gruppen da drin sehr gefehlt haben. Und in diesem Podcast hatte ich, glaube ich, angemerkt, dass wir ja eigentlich die Gruppe sind, und habe da Toni Kroenke zitiert, dem ich auch eine Folge aufgenommen habe, dass wir als Alumni eigentlich in der Position sind, dass wir die Lobbyisten sein können für die Menschen, die nämlich gar keine Lobby haben. Und deshalb würde ich noch mal gerne darauf zurückkommen. Wie war das für euch, als wir über dieses Thema New Work gesprochen haben, und welche Gedanken sind euch dazu in den Kopf gekommen?
Also ich habe mir jetzt auch die Podcast-Folge mit Oromia nochmal angehört, und sie hat eigentlich viel gesagt, was ich damals auch so empfunden habe. Ich fand, dass das aus einer sehr privilegierten Perspektive besprochen wurde, das Thema, und dass mir der Fokus quasi auf die Leute, auf die wir eigentlich viel gucken bei Teach First, gefehlt hat.
Thorsten, war das bei dir auch so?
Ja, das ging mir ganz ähnlich. Also es wurde sehr selbstreferenziell diskutiert, diese New Work. Was bedeutet das für mich als Privilegierten, in der Regel Hochschulabsolvent, weil ich war ja schon mal bei Teach First, und als Alumnus oder Alumna. Wenn ich darauf blicke, würde ich sagen, ich würde dieses New Work-Thema gern allen Menschen gönnen, aber ich weiß oder ich bin Realist genug zu sagen, in einer Marktwirtschaft funktioniert es wahrscheinlich nur dort, wo Knappheit auf dem Arbeitsmarkt herrscht und wo Arbeitgeber den Arbeitnehmern entgegenkommen müssen. Und als Alumni wissen wir aber, dass da, wo unsere Schüler landen, häufig eben keine Knappheit an Arbeitskräften herrscht. Ja, weil unser Schulsystem so unerfolgreich ist, wie es ist, produziert es immer noch genügend schlecht ausgebildete Menschen, die sich dann um Jobs streiten, die eben, wo die Arbeitsbedingungen so sind, dass sie nicht verhandeln können über ihre schöne 4-Tage-Woche oder über ihre nächste Gehaltserhöhung, sondern froh sein müssen, wenn sie diesen Job bekommen. Auch immer noch in diesen Zeiten, wo wir ja eigentlich einen Arbeitskräftemangel in ganz vielen Bereichen haben. Und deswegen habe ich mich schon gewundert, dass diese Perspektive erstmal so wenig vorkam. Denn später gab es ja zwei Stimmen, die das in den Live-Podcast auf dem Alumni-Summit hineingetragen haben. Aber erstmal drehte es sich schon sehr um uns selbst in unseren schönen Arbeitswelten.
Würdet ihr denn diesen Satz so unterschreiben, dass wir eigentlich die Lobbyistinnen sind für diejenigen, die diese Lobby nicht haben?
Also ich kann es nicht so ganz fest definieren. Aber mir ist schon wichtig, dass ich irgendwie in meinem Leben und auch meine Arbeitszeit und Energie irgendwie so einsetze, dass ich damit einfach was Sinnvolles mache. Und das finde ich eben oft, dass man da auch irgendwie Leute empowert oder Zugänge schafft, die es einfach aus verschiedenen Gründen irgendwie schwieriger haben. Genau, ob das dann immer gelingt und ob ich mich dann selber als Lobbyistin bezeichnen würde, das geht mir vielleicht zu weit, aber der Anspruch ist irgendwie, also ist mir wichtig oder versuche ich viel mitzudenken. So.
Ich würde Tonis Satz voll unterschreiben. Grüße gehen raus an Mitfellow Toni aus dem Jahr 2009. Ja. Und ich finde, es gibt ganz unterschiedliche Wege, das zu machen. Das kann beruflich sein, das kann ehrenamtlich sein, das kann über solche Wege sein wie hier, indem man einfach darüber spricht und eine Bühne bietet an Orten, wo Menschen sich vielleicht auch nicht damit beschäftigen. Und so als eigenes Beispiel, bei mir würde ich sagen, ich habe das versucht, auch beruflich immer zu sein. Also ich habe bewusst angefangen, im politischen Bereich zu arbeiten, weil ich nach der Zeit in der Schule das Gefühl hatte, okay, die Schule ist ein Raum, der ist begrenzt auf diese Schule und der politische Bereich da gibt es einen größeren Wirkhebel. Und gut, jetzt würden manche sagen, die SPD ist auch nicht sozial genug, aber ich habe schon bewusst bei der SPD gearbeitet und nicht woanders. Und ich bin dann auch bewusst wieder zu Teach First gegangen, weil mir so auf diesem NGO-Level das auch nochmal wichtig war, da einen Beitrag zu leisten für eine Gruppe. Und ich bin dann auch bewusst wieder zu Verdi gegangen und arbeite jetzt bei einer Gewerkschaft, weil es mir auch wichtig ist, in meiner Arbeitszeit, und da verbringe ich ja nun mal die meiste Zeit meines Lebens, mit etwas zu füllen, wo ich das Gefühl habe oder es mir zumindest einreden kann, genau so ein Lobbyist sein zu können. Ja. Natürlich ist man das nie den ganzen Tag, aber im Großen und Ganzen versuche ich das schon in den beruflichen Kontext unterzubringen.
Magst du einmal erzählen, was da genau deine Rolle ist und was du machst bei Verdi?
Das ist wiederum auch interessant, genau. Das wiederum entspricht gar nicht dem Lobbyist, weil ich jetzt eine Querschnittsrolle habe. Also ich arbeite in dem Ressort von Verdi oder in der Abteilung, kann man es nennen, die sich um unsere Personalprozesse, um unsere IT, um unsere Organisationsentwicklung in der Organisation kümmert. Das heißt, ich gucke total nach innen. Meine Tätigkeiten fokussieren sich auf unsere hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nicht auf die Mitglieder, für die wir ja Lobbyist sein wollen und deren Interessen wir vertreten wollen. Und trotzdem sage ich mir, ich bin bewusst zu Verdi gegangen, weil auch mit der Arbeit nach innen kann ich dazu beitragen, dass diese Organisation Lobbyist in der Gesellschaft sein kann für die, die keine guten Arbeitsbedingungen haben und die bessere Arbeitsbedingungen haben wollen.
Jetzt muss ich da kurz einhaken, wenn du dich da auch um die Organisation kümmerst, ist New Work das da etwas, was auch damit zu tun hängt?
Ja, ja, ja.
Damit zu tun hat, besser gesagt.
Natürlich, also auch Verdi ist als Arbeitgeberin genau mit den Anforderungen dieser Generation konfrontiert, für die New Work ein wichtiges Thema ist und muss sich überlegen, will sich überlegen, wo können wir dem entsprechen, wo können wir dem nicht entsprechen. Ich glaube, wir entsprechen dem schon an vielen Stellen. Gleichzeitig sind wir auch recht, ich weiß nicht, ob ungewöhnlich, aber wir sind ja ein politischer Arbeitgeber. Menschen kommen mit einer großen Überzeugung zu uns und wollen als Gewerkschafterin arbeiten, weil sie genau auch Lobbyisten sein wollen für die Gruppe unserer Mitglieder. Und insofern ist es jetzt was anderes als in einem reinen Profit-Bereich, wo Leute vielleicht arbeiten, weil sie sagen, ja, ich muss halt Geld verdienen und Punkt. Ja. Nichtsdestotrotz, doch, es ist ein Thema, das ganze Purpose-Thema, wofür brenne ich, das Thema, wie viel arbeite ich pro Woche oder arbeite ich nicht, wird auch bei Verdi diskutiert.
Susanne, wie ist das mit der Kunst und dem Lobbyismus? Ganz offen gefragt.
Wie meinst du die Frage jetzt? Also im Kunstbetrieb oder im Kunstmarkt oder wie ich mich in der Kunst als Lobbyistin verhalten kann für marginalisierte Gruppen oder
Mich interessiert alles, aber besonders würde mich interessieren, wie du dich vielleicht in der Kunst selber verhalten kannst, einbringen kannst als Lobbyistin, obwohl ich finde, du hast ja auch schon ein tolles Beispiel genannt, ne, mit der Straße in Dresden, aber das würde mich nochmal mehr interessieren, wie das in die Arbeit auch so einfließen kann.
Also es ist tatsächlich immer ein großes Thema, was mich, also bei der Kunst ist es ja so, dass man größtenteils nicht dauerhaft davon leben kann oder ich nicht. Und ich finde das auch total okay, dass man quasi immer Sachen hat, mit denen man das Geld verdient und die künstlerische Arbeit, dann kann man mal ein Jahr oder ein halbes Jahr davon leben und dann aber braucht man wieder einen Job. Und ich habe damit total angefreundet und finde das auch gut, weil quasi dieser Bezug zur Gesellschaft oder jetzt auch diese 3 Jahre an der Schule, also das weitet ja immer den Rahmen und man hat neue Erfahrungen und neue Perspektiven, die dann auch wieder in die Arbeit einfließen. Und so ist es auch jetzt. Also ich hatte das Glück, jetzt nach Teach First ein Stipendium, ein Arbeitsstipendium für meine künstlerische Arbeit zu bekommen und habe jetzt auch wieder angefangen, mich mehr dem Thema soziale Gerechtigkeit auch in der künstlerischen Arbeit zu widmen. Das habe ich in vielen Arbeiten schon gestreift, aber nie so ganz klar benannt. Auch bei der Öderaner Straße war das mir am Anfang nicht so klar, dass es jetzt um soziale Gerechtigkeit geht, sondern das war eher so ein biografischer Ausgang, also wo ich losgegangen bin, ne, als Betrachtung. Und erst mit viel Abstand und auch im Prozess der Arbeit habe ich realisiert, was da eigentlich passiert ist und dass auch diese Menschen, mit denen ich da aufgewachsen bin und dessen Biografien oder deren Biografien ich beobachten konnte, so typische Wendebiografien sind. Also mit dieser Arbeitslosigkeit, nie wieder einen Job gefunden, dann sind die Familien oft zerbrochen und viele sind in Alkoholkonsum abgerutscht, also sehr traurige Biografien. Genau, und jetzt der Sprung in die Gegenwart, arbeite ich gerade wieder sehr an dem Thema und habe das jetzt auch so benannt. Also die Arbeit, mit der ich mich gerade beschäftige, heißt tatsächlich auch mit dem Arbeitsziel soziale Gerechtigkeit. Und ich habe die jetzt in drei Kapitel gegliedert, und zwar Herkunft, Bildung und Arbeitswelt, weil das aus meiner Perspektive so eine Umlaufbahn ist, die man eben ganz schwer verlassen kann. Meine Beobachtungen waren jetzt immer wieder und auch viel in der Schule, dass man quasi durch eine bestimmte Herkunft dann eine bestimmte Bildung erfährt, mit einem bestimmten Schulabschluss oder eben auch ohne einen Schulabschluss in die Arbeitswelt entlassen wird und das dann wieder in bestimmte Jobs führt. Und dass es sehr schwer ist, da rauszukommen aus dieser Umlaufbahn. Und ich habe jetzt in dem ersten Kapitel erstmal im Schulkontext gearbeitet. Dazu gibt es die ersten Bilder sozusagen und die Arbeitswelt so angefangen. Ja, das ist so das, woran ich gerade arbeite und dass ich jetzt gerade auch das Privileg habe, einfach, dass ich sehr intensiv mich mit der künstlerischen Arbeit beschäftigen kann und mich nicht so viel ums Geld verdienen kümmern muss, dadurch, dass ich jetzt 2 Stipendien bekommen habe, was sehr toll ist.
Thorsten, du hast eben auch sehr viel zustimmend genickt. Was hat bei dir gerade so resoniert?
Ich finde es sehr schön zu hören, dass Susanne offenbar, obwohl Kunst ja auch so ein prekärer Arbeitsmarkt ist, die ja bewusste Entscheidung trifft, genau auf die Themen zu setzen. Und ich habe mich aber auch gefragt, so, wie viele Künstler machen das wohl, ja, und können das machen? Ja, und wie viel Markt gibt es für das Thema? Also interessiert Leute die 18. Fotoausstellung über sozial unterprivilegierte Menschen oder interessiert sie es dann nicht mehr? Wollen sie lieber was anderes sehen? Und auch, dann ging mir aber auch durch den Kopf, gerade bei Kunst, das ist ja auch so eine, also das kann ja auch sehr elitär sein und sehr abschließend und ausschließend und für die Gruppe, die ausgeschlossen ist, sehr ja, man fühlt sich ausgeschlossen oder man fühlt sich so distanziert, so traue ich mich überhaupt dahin zu gehen. Und ich finde, das ist auch eine Form, wo man für die unterprivilegierte Gruppe Kunst machen kann, indem man einfach Foren schafft oder da muss nicht das Thema, das muss nicht in der Kunst drinstecken, aber wenn man die Kunstwelt öffnet für Menschen, die sonst nicht viel mit Kunst zu tun haben, das finde ich ist auch ein ganz sehr, sehr ehrenwerter Ansatz. Und dann können das auch Fotos sein von Fußballspielen oder Fotos von Popkonzerten. Das ist dann erstmal egal. Aber überhaupt, dass Menschen sich mit Fotografie auseinandersetzen, ist ja auch eine Öffnung. Und naja, ich glaube, das versucht die Kunstwelt schon an der einen oder anderen Stelle. Das kann man ja auch sehen. Aber da ist auch wieder ist schön zu hören, dass eine Alumna aus der Teach First-Welt das so sehr bewusst vorantreibt. Ja. Schöner, wieder mal ein schöner Beitrag aus dieser illustren Gruppe.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde es auch total spannend so, weil ich mir da vorher auch noch nie so Gedanken drüber gemacht habe und Kunst auch, du bist auch die erste Alumna, die ich jetzt auch kennengelernt habe aus dem Bereich, das finde ich auch ganz, ganz cool und dann halt, dass du auch noch dich mit diesem Bereich so beschäftigst.
Ja, also ich habe das auch in der Schule versucht, quasi die Zugänge zu schaffen, indem ich mit den SchülerInnen ins Museum gegangen bin, weil das eben genauso Räume sind, wo man erstmal so eine Hemmung spürt oder dass die SchülerInnen das Gefühl haben, das ist nicht unser Ort oder wir gehören hier nicht hin und dass man das einfach abbaut und man immer wieder mit denen dahin geht und sagt, das auch verbalisiert. Also das ist ein Ort, da könnt ihr alle hingehen, der kostet für euch nicht mal Eintritt und die so ermutigt und an die Hand nimmt. Und dann ist es aber auch eine Erfahrung, dass man quasi mit den Arbeiten dann oft an die Orte gehen muss, wo die Leute sind. Also aus meiner Sicht hat das mit der Öderaner Straße damals total gut geklappt, weil das eben auf der Straße dann gezeigt wurde und viel Aufmerksamkeit bekommen hat und dass die Leute wirklich gut fanden oder davon was mitgenommen haben. Und wenn ich mit den Jugendlichen gearbeitet habe in der kulturellen Bildung, dann waren auch die Präsentationen, die erfolgreichsten, die dann vor Ort in der Schule waren. Also wir haben auch mal gedacht, wir machen mal so einen wertigeren Rahmen in einer Galerie. Und da ist tatsächlich niemand zur Eröffnung gekommen, was mich total traurig und schockiert, weil genau das wollte ich nie, dass quasi wir eine Ausstellung mit ihren Arbeiten machen und sie dann nicht kommen. Aber haben wir es eben in der Schule innerhalb der Schulzeit gemacht, wo sie eh vor Ort waren, dann hat es gut funktioniert. Dann waren alle da, dann waren die stolz, haben sich gegenseitig gezeigt, so, ey, guck mal hier, das habe ich gemacht, was, das bist du. Und dann war das so ein schöner Austausch und auch so eine, also dass sie eben auf ihre künstlerischen Produkte sozusagen dann so stolz waren. Und genau, also das ist immer wichtig, die Zugänge so zu schaffen, dass das auch wirklich angenommen wird von den Leuten.
Ja, jetzt können wir in diesem Podcast ja immer nur so kleine Akzente setzen und ein paar Impulse fördern. Und deshalb wäre jetzt meine Abschlussfrage tatsächlich schon auch an euch, was ihr vielleicht unseren Zuhörenden auch nochmal mit auf den Weg geben möchtet zu diesem Thema LobbyistIn sein für diejenigen, die keine Lobby haben. Das kann einfach eine Erfahrung sein, irgendwas, was ihr gerne teilen möchtet, aber vielleicht auch irgendeine Art von Quelle oder etwas, was euch da schon mal weitergeholfen hat oder was ihr einfach gerne teilen möchtet. Thorsten.
Ja, ich würde gerne mal Bezug nehmen auf die letzte Folge mit Oro und ihrer Familiengeschichte und wie sie beschrieben hat, wie groß ihre Sensibilität für dieses Unterprivilegiertsein ist, weil sie das aus der Einwanderungsgeschichte ihrer Eltern kennt. Und ich habe da so gewisse Parallelen gesehen. Ich weiß gar nicht, ob sie das bestätigen würde. Und das ist vielleicht auch weit hergeholt. Ostafrika und Ostdeutschland sind unterschiedliche Sachen. Aber dieses, wenn man einmal selbst durch so eine Situation gegangen ist, wo es irgendwo kompliziert war, dann hat man natürlich eine höhere Sensibilität. So, das hat aber nicht jeder. Also es gibt ja auch Fellows, die von sich sagen würden, ey, ich bin 100% privilegiert aufgewachsen. Und darüber bin ich auch total glücklich und total froh. Und es ist eine schöne Situation und ich freue mich. Aber sie haben dann den Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern. Und spätestens da merken sie, oh, es gibt diese anderen Welten in unserem Land, wo Privilegien weit weg sind. Und ich würde eigentlich einfach gern alle ermutigen wollen, dann immer wieder sich genau da hineinzuversetzen und zu gucken, okay, welche Stärken stecken genau in dieser Situation, die erstmal als Schwäche wahrgenommen wird, aber eben keine Schwäche ist, weil diese Leute sich nämlich mit ganz anderen Herausforderungen viel früher auseinandersetzen müssen, weil sie diese Herausforderung annehmen müssen, weil sie sich dadurch stärker selbst herausfordern müssen, weil sie sich stärker entwickeln müssen, weil sie Brücken bauen müssen zwischen verschiedenen Welten, weil sie ein Beharrungsvermögen an den Tag legen müssen, weil sie sich durchsetzen müssen. Und weil sie somit letztlich eigentlich zu einer total wertvollen Ressource werden. Also so wie die Oro gesagt hat, wir können uns nicht leisten, auf die Ressource zu verzichten, die Menschen mitbringen, die diese Migrationsgeschichte haben, würde ich sagen, wir können uns nicht leisten, auf die Ressource zu verzichten von Leuten, die in Ostdeutschland Erfahrungen gemacht haben mit diesem Umbruch, oder auf die Ressource zu verzichten von Schülerinnen und Schülern, die in schwierigen Schulen es gerade da geschafft haben, sich zu beweisen und sich durchzusetzen auf dem Level, auf dem sie waren. Und das ist einfach etwas, wo ich glaube, es lohnt sich, egal aus welcher Perspektive man drauf guckt, immer wieder diese Leute in den Mittelpunkt zu stellen und ihnen, wo es nur geht, eine Brücke zu bauen.
Ja, kann ich mich nur sehr anschließen an Thorstens Worte. Das finde ich genauso. Und ja, also mein Motto ist halt auch, das habe ich auch an der Schule gemerkt, so bildet Banden, also vernetzen, austauschen, sich Unterstützung holen und immer dranbleiben. Also es ist oft ein langer Weg, genau.
Ich habe noch eine Sache, ganz Konkretes, weil du gesagt hast, was hast du irgendeinen Tipp, ja, oder so. Also ja. Es ist jetzt wirklich wahrscheinlich nur für 10% derer interessant, die zuhören. Aber die, die jetzt das spannend fanden, diese Ostdeutschland-Konnotation in dieser Diskussion hier. Es gibt das Netzwerk Dritte Generation Ostdeutschland. Es gibt eine LinkedIn-Gruppe dazu. Es gibt einen ganz tollen Newsletter von Anne Hänig von der Zeit im Osten. Der heißt Ost-West-Nord-Süd-X. Da stecken immer ganz viele Sachen rund um dieses Thema drin. Und wer irgendwie diesen Zugang rund um Gleichheit und Ungleichheit in Deutschland spannend findet, der kann sich da gut schlau machen. Das ist ein kleiner Tipp am Schluss.
Okay, spannend. Klingt gut. Vielen Dank. Wir werden das in den Shownotes verlinken. Und ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit mir zu sprechen. Und ja, freue mich sehr darüber, dass ihr diesen Podcast bereichert habt. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke euch.
Ja, und bildet Banden ist, glaube ich, auch ein schönes Abschlusswort. Das ist ja auch ein Ziel dieses Podcasts, dass wir sozusagen hier als ehemalige Fellows auch Banden bilden und uns gemeinsam eben für Bildungsgerechtigkeit weiterhin einsetzen. Ich möchte auch ich lade auch euch gerne ein, Podcast-Bande zu werden. Also wenn ihr mal Bock habt, hier zu moderieren, dann sagt mir doch einfach Bescheid. Ich schicke euch mein Mikro zu, es ist gar nicht schwer. Und dann könnt ihr hier mal jemand anderes hören, weil ich das auch schön finde, von unterschiedlichen Perspektiven vielleicht auch mal interviewt zu werden. Also dazu nochmal die herzliche Einladung. Ansonsten hören wir uns im Dezember wieder. Dann gibt es eine Folge mit Arka Schmeter und Tim Wärmter zum Futsal Camp. Bis dahin, macht's gut und gönnt euch gute Pausen.